SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon herzlich willkommen. Wir nehmen Sie heute mit in die Welt der britischen Spione und in einen Zeitkorridor, in der die politische Ordnung am Ende des Zweiten Weltkriegs neu aufgestellt wurde. Steffen Kopetzky hat darüber einen spannenden und unterhaltsamen Roman geschrieben. Atom heißt das Buch und wir haben mit dem Autor darüber gesprochen. Auch der norwegische Superstar Karl-Uwe Knausgård hat wieder zugeschlagen mit einem knapp 700 Seiten starken Roman mit dem Titel Die Schule der Nacht. Und schließlich haben wir Hilmar Klute zum Gespräch getroffen. Er ist nicht nur Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und ein ausgezeichneter Essayist, sondern mittlerweile auch Romanautor. Sein neuer Roman Im Traum suche ich immer das Weite erzählt von den 1980er Jahren, vom Ruhrgebiet, von einer Reise nach Osteuropa und von der lebensrettenden Funktion von Literatur. Standesgemäß begleiten wir diese Geschichten von Spionen, Phantomen und aus der Zeit des Kalten Kriegs mit etwas Glamour, mit Musik aus den James-Bond-Filmen. Nancy Sinatra war das mit You Only Live Twice. Steffen Kopetzky, geboren 1971, ist ein Solitär unter den deutschsprachigen Romanautoren. Niemand sonst schreibt so glänzend recherchierte und zugleich so gut erfundene historische Romane. Spannend sind diese Bücher, auch lehrreich, vielleicht auch stets kalkuliert am Rand der Kolportage, aber vor allem hemmungslos unterhaltsam. Nun gibt es einen neuen Roman mit dem Titel Atom. Ein Buch, das einen britischen Geheimagenten zum Helden hat. Und eine Geschichte, die einem bis heute eher unbekannten Drahtzieher des NS-Regimes nachspürt. Sie hören ein Gespräch, das sich auf der Leipziger Buchmesse auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat mit Steffen Kopetzky geführt habe.
Herr Kopetzky, in Atom kommen vor der Chef des britischen Geheimdienstes, der allerdings nicht M, sondern C heißt, ein Agent namens 003, jede Menge Doppelagenten, bei denen man nie genau weiß, was sie im Schilde führen, und ein britischer Spion namens Ian Fleming, dem ein geradezu legendärer Ruf vorauseilt. War das auch für Sie ein Reiz, beim Schreiben auf den Spuren von Ian Fleming zu wandeln und vielleicht auch so ein bisschen auf den Spuren von James Bond und John le Carré?
Ja, eindeutig, dieser Roman Atom ist eine Hommage an den britischen Spionageroman, an die Spy Novel. Die geht auch noch etwas länger zurück als nur zu Ian Fleming. Es gab auch schon in den 20er Jahren Agenten, die, nachdem sie ihre Karriere beim MI6 beendet hatten, dann angefangen haben, Romane zu schreiben. Und es war tatsächlich ein großes Vergnügen für mich, jede Menge von diesen Novels zu lesen und dann zu sagen, ich werde jetzt selbst die perfekte britische Spy Novel schreiben und all die Vorlagen und Motive, die dazugehören, auf meine Weise arrangieren. Und es hat in der Tat großen Spaß gemacht.
Ihre Hauptfigur heißt Simon Baddeley. Wir begegnen ihm erstmals im Jahr 1926 während eines Rugby-Spiels. Was ist das für ein Mann, dieser Simon?
Simon Baddeley ist ein Angehöriger der britischen Arbeiterklasse, kommt aus dem Ort Rugby. Das ist ein Industriestädtchen zwischen London und Birmingham. Lustigerweise auch der Ort, an dem Rugby erfunden wurde. Und Rugby ist für ihn so der Sport, mit dem er die mangelnden finanziellen Ressourcen seiner Familie ausgleicht. Er bekommt ein Stipendium in Bristol, wo er Ingenieurswissenschaften studiert und weil er Rugby spielt in der dortigen Universitätsmannschaft. Und Physik ist sein großer Traum. Er würde gerne bei Albert Einstein in Berlin studieren, dem Mekka der Physiker dieser Tage, also der 20er Jahre. Und er braucht wieder ein Stipendium und diesmal kommt es eben nicht unschuldig von einer Universität, sondern es steckt der britische Geheimdienst dahinter. Die möchten gerne, dass ein britischer Student die deutsche Wissenschaftsszene in Berlin für sie ins Visier nimmt. Und so beginnt Simon Baddeleys Karriere als Student und angelernter Spion in Berlin der 20er Jahre.
Simon ist eine fiktive Figur. Es gibt dann noch eine Frau, seine große Liebe, kann man, glaube ich, sagen, die deutsche Mathematikerin Hedwig von Treiden. Die beiden lernen sich in Berlin kennen, studieren gemeinsam. Das ist also ein Szenario, das sehr realistisch ist, aber die beiden Hauptfiguren sind erfunden. Das ist ja etwas, was Sie in Ihren Romanen sehr oft machen, dieses Prinzip. Wie arbeiten Sie, wie recherchieren Sie erst einmal und wie betten Sie also diese erfundenen Figuren in historische Kontexte ein, ohne dabei die Weltgeschichte umschreiben zu müssen, weil das wäre ja dann ein ganz großes Problem.
Der Clou ist der, jedes Mal wieder, ich stoße auf einen tatsächlich passierten historischen Stoff, den ich selber nicht kenne, von dem ich noch nie gehört habe, dann gehe ich davon aus, okay, wenn ich, der ich mich professionell Tag ein, Tag aus beschäftige, dann werden es meine Leser vielleicht auch noch nie gehört haben. Also dann ist plötzlich ein Stoff da und ich brauche dann eine Figur oder Figuren, die ich wie in einer großen VR-Simulation sozusagen in die reale geschehene Geschichte reinschicken kann, die sich das anschauen können wie in einem Realszenario. Und das ist im Grunde so die Aufgabe, ja. Wie finde ich eine Geschichte, die realen Geschehnisse exakt widerspiegelt, streift, auch Geschichten verbindet, die passiert sind. Und da ist die Figur eben ganz zentral. Also auf eine gewisse Weise sind meine erfundenen Figuren tatsächlich auch so etwas wie Agenten, die ich in dieses Geschehen reinschicke, damit wir durch ihre Augen sehen und durch ihre Ohren hören können, was damals der Fall war.
Das ist sehr interessant. So wie Sie das erzählen, könnte man meinen, Sie hätten fast so etwas wie auch einen pädagogischen Ansatz. Das merkt man diesen Büchern aber nicht an, oder kann man das so sagen?
Ich versuche, Zusammenhänge klarzumachen. Mir genügt es nicht, einen Ausschnitt zu zeigen, sondern ich möchte tatsächlich zeigen, wie die Dinge zusammenhängen, dass es auch diese Schubladen in dem Sinne nicht gibt, dass ein Ereignis immer schon mit anderen zusammenhängt, dass sich auch Übergänge viel früher vorbereiten, als sie dann tatsächlich sichtbar werden. Und dazu muss man eben the great picture zeigen, die ganze Geschichte. Damit der Leser dann aber trotzdem Freude daran hat, muss die Geschichte spannend sein. Braucht man Figuren, denen man gerne folgt? Braucht man Emotionen? Und das ist eben etwas ganz anderes als ein Sachbuch. Im Sachbuch könnte ich diese Form von intensiver Beschreibung und auch Verbindung von verschiedenen Dingen nicht so leisten. Das heißt also, der Roman leistet hier tatsächlich ein Erkenntnismoment, wenn er gut geschrieben ist.
Und es sind ja jetzt tatsächlich 5 Romane, die sozusagen Geopolitik aus unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Zeiten so geschickt miteinander verknüpfen, dass man da tatsächlich merkt, oha, so hängt das also miteinander zusammen, wenn man ihnen glaubt.
Also natürlich ist Geschichtsschreibung keine exakte Wissenschaft und auch ein historischer Roman ist alles andere als exakt. Das geht gar nicht, weil natürlich viele Dinge niemals bekannt sein werden. Es gibt einfach sehr viele Geheimnisse. Doch ich bemühe mich ganz ehrlich und ich knabbere auch und arbeite hart manchmal an ein, zwei Sätzen oder Szenen, die ich nicht weiterschreiben kann, weil ich nicht weiß, wie ich die reale Geschichte, von denen wir wissen, eben einbauen kann. Also das ist mein großer Ehrgeiz und mein Lektor staunt auf mich, weil ich eben bin wie ein Mönch des Mittelalters, der seinen Exerzitien nachgeht und der sagt, ich werde jetzt nicht an dieser Stelle weichen und nur weil es jetzt schwierig ist, werde ich nicht ein Datum ändern oder ein Ereignis abändern. Das ist mein Ehrgeiz und meine persönliche Herausforderung, da immer exakt bei der Sache zu bleiben.
Dann würde ich Sie doch bitten, eine kurze Passage aus Atom vorzulesen. Das ist eine Passage, in der, glaube ich, kann man sagen, Wissenschaft und Philosophie so ein bisschen ineinander fließen. Und Liebe natürlich.
Ja, und die deutsche Filmindustrie. Ja. Simon dachte an einen Frühlingsmorgen in Berlin, als Hedi und er nach einer langen Nacht im Tiergarten gelandet waren. Es musste ein halbes Jahr nach der Premiere von Die Frau im Mond gewesen sein, also April 1930. Sascha, der Hermann Obert, bei dessen Buch Wege zur Raumschifffahrt unterstützt hatte, hatte auch an dieser UFA-Produktion mitgewirkt und geholfen, die Rakete für die Trickaufnahmen im Film zu entwerfen. Tatsächlich sollte die von Obert auch eine echte Rakete gebaut werden, die UFA zur Werbung für den Film starten wollte. Auch an dieser arbeitete Sascha mit, besonders in der Entwicklung des Triebwerks. Um diese Projekte herum kam es zu so etwas wie einer Kristallbildung. Obert, Sascha und andere konstruierten die Rakete, die bald die unterschiedlichsten Menschen anzog. Es ging zwar nur um eine Auftragsarbeit für eine Filmfirma, einen Werbegag, aber Obert war fest entschlossen, eine technisch riskante, echte Rakete zu bauen. Bei der Premiere im Uferpalast hatte Scully nachgeholfen und drei Karten besorgt, sodass Sascha, der sich während der Arbeit für die UFA mit Obert zerstritten hatte, Hedi und Simon gemeinsam hingehen konnten. Auch Albert Einstein war unter den Ehrengästen. Für die meisten Kinobesucher mochte Die Frau im Mond einfach nur ein weiterer Unterhaltungsfilm gewesen sein, einer der letzten Stummfilme zudem, der bald von anderen, neueren Produktionen abgelöst worden war. Für die Raketenenthusiasten aber blieb er ein visionäres Erlebnis, auf das sie immer wieder zurückkamen. Auch am Abend vor jenem Frühlingsmorgen hatten sie darüber gesprochen. Sie waren zunächst in größerer Freundesrunde ausgewiesen und hatten sich in den Themenwelten im Haus Vaterland am Potsdamer Platz herumgetrieben, dem größten Vergnügungstempel Berlins. Liebe ich Haus Vaterland, pflegte Sascha zu sagen, weil es ist das sprichwörtliche Einsteinsche Café. Entfernung, Raum spielen keine Rolle. Zauberei, du gehst über Flur und bist an ganz anderem Ort. Dann fehlt ja jetzt nur noch eine Luna-Bar, wo man mit Mondlikör anstößen könnte. Dann müssten wir uns nicht länger mit den vermaledeiten Brennöfen herumschlagen, bis uns nochmal einer um die Ohren fliegt. Als es dann spät geworden war, hatten sich zunächst Sascha und dann die übrigen Freunde verabschiedet. Hedi und Simon waren noch geblieben. Schließlich, als die Morgendämmerung begann, saßen sie im nahen Tiergarten auf einer Bank. Die taufeuchten Wiesen begannen langsam, sich aus dem dunklen Graugrün der Nacht zu heben und in der aufgehenden Sonne zu glänzen. Die Vögel überboten sich im Gesang. Dazu vernahmen sie das Brüllen der Wasserbüffel nach ihrem Frühstück und das morgendliche Weinen der Löwen, die dem Gehege der Büffel gerne einmal einen Besuch abgestattet und dort geschmaust hätten. Pelikane und Flamingos klapperten und die Schwärme der Papageien kreischten in ihren riesigen Volieren. Der Morgenmond stand wie eine bläulich-blasse Münze dreiviertel voll hoch am wolkenlosen Himmel. Dann erhob sich ein Lüftchen, das diesen Morgen zu einer frühsommerlichen Köstlichkeit machte. Hedi hatte ihren Kopf auf Simons Schulter gelegt und er erinnerte sich genau an das süße Gefühl, das ihre Löckchen an ihm ausgelöst hatten. Die Jahre seiner Jugend hindurch war es für ihn einfach normal gewesen, unglücklich zu sein, einsam und grundsätzlich traurig. Es war jetzt schon so schön. Das Leben. Auf einmal. Noch waren sie nur sehr gute Freunde, die den Morgen genossen und hoch zum Mond blickten. Weißt du, was verwunderlich ist, sagte Hedi dann mit einem Mal, wenn es zutrifft, dass das Leben auf der Erde sich nach und nach entwickelt hat durch Evolution, dann heißt das doch, dass es da irgendwann die ersten organischen Moleküle gab, die sich reproduzieren konnten, eine Zellmembran bekamen und sich immer weiterentwickelt haben, richtig? Simon nickte. Evolution des Lebens bedeutet also, dass etwas sehr Einfaches sich teilt, um sich zu reproduzieren, also neu herzustellen. Dann gewissen Veränderungen im Laufe der Zeit, ja, aber von Generation zu Generation betrachtet gleicht jede Zelle ihrer Vorgängerzelle, fast zumindest mehr oder weniger. Worauf willst du hinaus, Hedi? Dass es eigentlich nur ein Leben gibt, eine Einheit, die niemals verloren ging, weil sich ja alles, die Blumen hier und die Bäume und die brüllenden Löwen im Zoo und auch wir, warf Simon ein, ja, und auch wir, alles hat sich aus dieser einen ersten Zelle entwickelt. Das wahre Atom. Und deshalb wird es weitergehen. Deshalb werden wir unsere Raumfahrzeug bauen und das Leben, das eine ungeteilte Leben, da hochbringen. Sie wies auf die milchblaue, angenagte Scheibe des Mondes. Auch die Raumfahrt ist also ein Ereignis der Natur, fügte sie versonnen hinzu, beinahe schon schläfrig, nachdem sie die ganze Nacht unterwegs gewesen waren. Simon fühlte sich Hedi in diesem Moment so nah wie noch nie zuvor. Dieses Gefühl von Einheit, Unteilbarkeit, von dem sie sprach, dieses Atom des Lebens, das waren sie beide in diesem Moment gewesen. Ganz undenkbar, dass sie jemals auseinandergehen würden.
Vielen Dank, Steffen Kopetzky. Eine kurze Lesung aus dem Roman Atom, in dem man sozusagen ja so eine Vision bekommt von einer Wissenschaft, einer Raketenwissenschaft, die sich in alle Richtungen entwickeln kann und die sich dann in diesem Roman natürlich, ich würde sagen, geradezu naturgemäß ins Düstere entwickelt. Und das hat mit der zweiten Hauptfigur, die heimliche Hauptfigur vielleicht sogar dieses Romans zu tun, so würde ich ihn nennen. Das ist eigentlich ein Phantom, ein Mann namens Hans Kammler. Ich hatte den Namen Hans Kammler, muss ich zugeben, noch nie gehört. Ich habe im Netz nach ihm gesucht. Es finden sich nur ganz wenige schlechte Fotos von ihm. Wer ist dieser Hans Kammler? Und um mal so salopp zu fragen, wo haben Sie denn her?
Hans Kammler war ein Bürokrat des SS-Wirtschaftsamtes. Er war eigentlich ausgebildeter, promovierter Bauingenieur und hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er die Konzentrationslager gebaut hat, also die Architektur entworfen hat, unter anderem auch für Auschwitz-Birkenau. Also er war der Ingenieur der Vernichtung, wenn man so möchte, auf dieser physischen, materiellen, technischen Ebene. Und nachdem die Briten die deutsche Raketenforschung in Peenemünde angegriffen haben und einen schweren Bombenangriff auch einiges zerstört haben, beschloss man, die gesamte Forschung unter Tage zu verlegen, also die kriegsrelevante Forschung. Der Mann, der das machen sollte, der diese Fabriken unter Tage verlegen sollte, war Hans Kammler. Dadurch kam diese Figur, die im Grunde mit der Raketenforschung und auch der anderen Waffentechnologie gar nichts zu tun hatte, ins Boot und er übernahm aufgrund seiner Effizienz, seiner Brutalität, aufgrund seiner Zeitpläne, die er eingehalten hat, als ein Manager des Todes sozusagen mit Sklavenarbeitern. Er übernahm Stück für Stück die gesamte Forschung. Also er war der Architekt der Gebäude, aber er wurde dann eben der Herr über die Waffenproduktion und hat dann auch den Einsatz gegen England geleitet. Und Stück für Stück wurde er so in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges zum vermutlich mächtigsten, handlungsmächtigsten Mann des Dritten Reichs. Und er steht im Grunde, jeder kennt Werner von Braun, der Raketenforscher, der dann bei den Amerikanern den Weg auf den Mond mitgeleitet hat, der der Lieblingsmitarbeiter von John F. Kennedy war, also die Lichtgestalt schlechthin. Und hinter dieser Lichtgestalt Werner von Braun, die wir kennen, steht die düstere, dunkle, unbekannte Figur des Obergruppenführers Hans Kammler, der all die Wissenschaftler, die Pläne, die Forschungsstätten unter Kontrolle hatte und der dafür gesorgt hat, dass sie nicht in die falschen Hände kommen, sondern in die Hände der Amerikaner. Und diese Figur wird negiert und die Faszination für mich bestand darin, eben auf einer Geschichte, die man kennt, plötzlich so eine Gestalt zu sehen, die, wenn man sie einmal wahrgenommen hat, taucht er plötzlich überall auf. Er taucht da auf, er taucht da auf. Und plötzlich entstand vor meinen Augen das Gebilde einer Figur, die eben unheimlich mächtig war und trotzdem unbekannt geblieben ist. Und warum sie unbekannt geblieben ist, macht diese Frage natürlich sehr, sehr spannend.
Ja, Sie haben es ja angedeutet, warum er so unerkannt geblieben ist, weil man ihn gebraucht hat, sozusagen, ja. Und weil man Interesse daran hatte, ihn unerkannt zu lassen.
Ja.
Es gibt mehrere Theorien über Hans Kammlers Verbleib. Die offizielle Theorie, wenn ich das richtig gelesen habe, ist die, er habe 1945 in der Nähe von Prag Suizid verübt. Eine andere Theorie ist die, er sei in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Tatsache ist, dass seine Frau ihn 1948 für tot hat erklären lassen. Da ging es, glaube ich, auch um finanzielle Ansprüche, dass das gemacht wurde. Welche Interessen waren da im Spiel und was glauben Sie, was passiert ist?
Also es ist ganz klar, dass Kammler überlebt hat. Es gibt Dokumente, die das beweisen, dass er sich in amerikanischer Gefangenschaft befand. Seine Spuren verlieren sich dann im November 45, aber dass er nicht am 9. Mai 45 Selbstmord begangen hat zwischen Prag und Pilsen, das ist ziemlich klar. Die Frage, warum wurde sein Tod fingiert, warum wurde auch alles daran getan, ihn aus den Erinnerungswerken, auch aus den Nürnberger Prozessen rauszuhalten, warum wurde Simon Wiesenthal aufgefordert, nicht länger zu Kammler zu recherchieren, sein Wissen, seine Leistung, die deutsche Hochtechnologie an den Kriegsgewinner, die kommende Supermacht USA zu liefern, war einfach zu wichtig, als dass die Amerikaner da einen Schatten drauf fallen lassen wollten, weil klar war natürlich, man brauchte ihn, er war unverzichtbar, die Technologie war wichtiger als jede Art von Moral.
Das ist ein gutes Stichwort, das Stichwort Moral, das in diesem Roman ja auch immer verhandelt wird. Ich habe am Anfang gesagt, dass für mich alle ihre Romane und Atom in besonderer Weise auch mit besonderer Aktualität jetzt eine Vorgeschichte erzählen zu unserer Gegenwart. Was sich da ausbildet, ist das, was man dann, glaube ich, über Jahrzehnte das Gleichgewicht des atomaren Schreckens nannte. Also nicht nur eine Weltmacht darf im Besitz dieses Wissens und dieser Mittel sein. Dieses Gleichgewicht kippt nun, ist dabei zu kippen, ist vielleicht schon gekippt. Was bedeutet das, wenn Sie auf diesen Roman und Ihre Geschichte blicken, dass Atomwaffen plötzlich wieder mehr sind als nur eine abstrakte Bedrohung?
Also die Lehre, das ist was wirklich sehr Interessantes für unsere Zeit, für unsere Tage, was man am Ende des Zweiten Weltkriegs eben sehr gut lernen kann oder sehen kann, ist die Koalition, die sich gebildet hatte gegen Hitler. Also die Briten, die Amerikaner und die Sowjets waren verbündet, um Hitler zu besiegen. Dann war offensichtlich die deutsche Offensivkraft erschöpft mit der Ardennenoffensive. Es war klar, die Deutschen würden nicht mehr in die Offensive kommen. Und in dem Augenblick zerbrach diese Koalition. Und den Amerikanern, genauso wie den Sowjets, war klar, dieser Verbündete von heute ist unser Feind von morgen. Und wir brauchen den Gegner von heute als Verbündeten von morgen. Also das ist ein Koalitionswechsel, der sich dort vollzogen hat. Und natürlich ist es das, was wir jetzt gerade erleben, ein ähnliches Erlebnis. Wir sehen, wie eine Großmacht plötzlich beschließt zu sagen, ihr Europäer, ihr wart immer die besten Freunde, aber jetzt seid ihr so schrecklich und wir hassen euch. Wir finden jetzt die anderen gut und ihr seid wirklich jetzt das Letzte. Wir seid die Gegner von morgen. Wir wollen euch auch im Grunde weghaben. Naja, diese Machtwechsel, diese Allianzwechsel passieren, das ist, was Großmachtpolitik bedeutet. Dumm ist es nur, wenn man eben dazwischen gerät.
Ja, die Ursprünge dessen, was wir, glaube ich, heute sozusagen ausbaden, das zeigt dieser Roman.
Im Grunde, was wir heute erleben, ist, dass das Paket wird wieder aufgeschnürt. Das, was am Ende des Zweiten Weltkrieges eben dann dastand, Sie sprachen vom Gleichgewicht des Schreckens, dieses ist wieder aufgeschnürt. Es ist im Grunde so, als ob wir eine Zeitmaschine uns 80 Jahre zurückversetzt hätte und wir sind wieder offen. Es ist nicht ganz klar, was mit Europa passiert, wie Europa aufgeteilt wird oder vielleicht bleibt es auch bestehen, vielleicht gibt es eine neue europäische Teilung. Es sind die Fragen, die nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt worden sind und da stehen wir heute wieder, absurderweise 80 Jahre später.
Atom heißt der neue Roman von Steffen Kopetzky, ist erschienen im Rowohlt Berlin Verlag, ein extrem lesenswertes und spannendes Buch. Steffen Kopetzky, herzlichen Dank für das Gespräch.
War mein Vergnügen, vielen Dank.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to with love. I've seen places, faces smile for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with love.
From Russia with Love. Von Matt Monroe war das aus dem gleichnamigen James-Bond-Film aus dem Jahr 1963. Hier ist das SWR Kultur Lesenswert Magazin. Das Literaturland Norwegen hat als Ehrengast der Leipziger Buchmesse Ende März einen ungemein sympathischen Auftritt hingelegt. Mit dabei war auch Karl-Uwe Knausgård, ein Star der internationalen Literatur. Im Jahr 2020 hat Knausgård eine neue Romanserie mit dem Obertitel Morgenstern gestartet. Es sind Bücher, in denen die Menschen und die Natur auf rätselhafte Weise aus dem Gleichgewicht geraten sind. Jeder der Bände dieser Reihe lässt sich unabhängig voneinander lesen. Soeben ist gerade der vierte Morgenstern-Roman erschienen. Er heißt Die Schule der Nacht und Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und den Autor getroffen.
It's a very dark book. It's a very unpleasant book.
Es ist ein sehr finsteres und unangenehmes Buch,
sagt Karl-Uwe Knausgård über seinen neuen Roman Die Schule der Nacht. Es ist die Geschichte eines tiefen Falls, die des fiktiven Norwegers Christian Hadeland, der durch das Thema Tod und Vergänglichkeit zu einem international gefeierten Fotografen wird und sogar eine Retrospektive im New Yorker MoMA bekommt. Aber dann fällt sein Leben in sich zusammen und Hadeland bricht jeglichen Kontakt ab, um auf einer norwegischen Insel über sein Leben zu schreiben und sich danach umzubringen.
Ich will nicht darüber schreiben, was mir widerfahren ist, aber ich will auch nicht sterben, bevor ich es getan habe.
Mitte der 80er, mit knapp 20, beginnt Christian ein Fotografiestudium an einer Kunsthochschule in London. Seine Empathie ist merklich reduziert. Was für ihn zählt, ist er selbst und seine Kunst. Ein blattloser Baum inspiriert ihn zur Fotoserie »Das Gerüst des Lebens«. Wunderbar tragikomisch schildert Knausgård, wie seine Hauptfigur dafür das Skelett einer Katze fotografieren will, dann eine tote Katze stiehlt und schließlich vergeblich versucht, das Fleisch von den Knochen abzukochen. Den bestialischen Gestank versucht er mit Duftspray zu übertünchen, aber sein Nachbar wird misstrauisch.
»Was riecht hier?«, sagte er. »Besser gesagt, was stinkt hier so?« »Keine Ahnung«, antwortete ich, »aber du hast recht. Irgendetwas riecht hier. Vielleicht die da oben?« »Du glaubst doch nicht etwa, dass sie...« »Nein, nein, ich habe sie vorher noch gesehen. Aber sie ist alt. Vielleicht kocht sie verdorbenes Fleisch oder so etwas, ohne es zu merken.« Es roch schon etwas besser. Ich versprühte überall im Raum Wiesenduft und setzte mich auf die Couch, um mich ein wenig zu beruhigen.
An keiner Stelle in Die Schule der Nacht merkt man, dass es sich um eine Übersetzung handelt. Paul Berf hat da wieder Großes geleistet. Das Buch wirkt wie ein Solitär in der Morgenstern-Romanreihe, in der die Menschen nicht mehr zu sterben scheinen. Im neuen Roman ist der Tod noch allgegenwärtig. Auch weil Christians orientierungslose Schwester Liv versucht, sich durch eine Überdosis das Leben zu nehmen, was ihn allerdings relativ kalt lässt. Er sei halt ein Narzisst, hört Christian seinen Vater sagen.
Christian Hadeland is definitely a Trumpian character.
Christian Hadeland ist mit Sicherheit eine Trumpsche Figur. Als ich den Film The Apprentice gesehen habe, ist mir das klar geworden. Trump ist unglaublich ehrgeizig, unglaublich rücksichtslos und unglaublich narzisstisch. Das sind genau Christians Charakterzüge. Deshalb geht Christian unter. Trump geht nicht unter. Er steigt immer weiter auf und ist nun Präsident und der mächtigste Mann der Welt. Aber sein Niedergang besteht darin, dass er innerlich gestorben ist. Dazu hat sein Pakt mit dem Teufel geführt.
That's what the pact with the devil did for him.
Raffiniert verbindet der Autor Christians Lebenswelt als Student in London mit der des Renaissance-Schriftstellers Christopher Marlowe und dessen Stück »Die tragische Historie vom Dr. Faustus«. Marlowe starb infolge eines gewalttätigen Streits im Londoner Stadtteil Deptford, in dem Christian wohnt. Dem entspricht Christians handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Obdachlosen, der daraufhin stirbt. Eine Geschichte, die ihn über 20 Jahre später einholt. Vollends zerbricht Christian allerdings an einem persönlichen Schicksalsschlag, den der Autor erst gegen Ende enthüllt. Einmal mehr stellt Karl-Uwe Knausgård anregend, aber natürlich aus der Geschichte heraus, die großen existenziellen Fragen zu Leben und Tod und Teufel und Gott.
Heute hat mich mein Sohn gefragt, ob ich an Gott glaube, und ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll. Jeden Tag kommt mir alles noch seltsamer vor, zu leben und hier auf der Erde zu sein, umgeben von diesem weiten Weltall. Darüber denke ich mindestens einige Male pro Tag nach.
Die Schule der Nacht ist ein grandioser Roman über das rücksichtslose Streben eines Mannes nach großer Kunst und über seinen tiefen Fall.
Tobias Wenzel war das über Die Schule der Nacht, den neuen Roman des Norwegers Karl-Uwe Knausgård. Er ist in der Übersetzung von Paul Berf im Luchterhand Verlag erschienen, hat 672 Seiten und kostet 28 Euro.
Until the day.
Sheryl Crow war das mit Tomorrow Never Dies aus dem Jahr 1997 hier im Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Hilmar Klute, 1967 in Bochum geboren, ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Man kennt ihn dort als einen eleganten Stilisten und Essayisten. Im Jahr 2018 veröffentlichte Klute seinen Debütroman »Was dann nachher so schön fliegt«. Darin erzählt er von seinem alter Ego Volker Winterberg, der möglicherweise im Jahr 1986 am Beginn einer Schriftstellerkarriere steht. Nun hat Hilmar Klute eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben. In »Im Traum suche ich immer das Weite« befinden wir uns im Jahr 1987. Auch das Gespräch mit Hilmar Klute, das Sie nun hören, wurde auf der Leipziger Buchmesse auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat aufgezeichnet.
Herr Klute, Ihren Ich-Erzähler Volker Winterberg haben wir bereits in Ihrem Debütroman, den ich ganz großartig fand, mit dem schönen Titel »Was dann nachher so schön fliegt« kennengelernt, erschienen 2018. Nun sind wir in Volkers Lebenszeit ein paar Monate weiter, im Frühjahr 1987. Volker ist 21 Jahre alt, hat seinen Zivildienst hinter sich gebracht, hat sehr viel Literatur und auch sehr viele Ambitionen in sich. Was ist Volker für ein Mensch? Was treibt ihn an und in welcher Lebenssituation treffen wir ihn an zu Beginn dieses Romans?
Ja, also was ihn antreibt, ist sein Getriebensein. Ja, einfach aus der Unsicherheit dessen, was aus ihm werden könnte. Er hat sehr viele Ambitionen, er möchte ja Dichter werden, schreibt aber eher mittelmäßige Gedichte, weiß das auch ein bisschen und fühlt sich immer so ein bisschen gefangen in seiner Stadt, also in diesem Ruhrgebiet, dass er eigentlich objektiv und auch subjektiv eben nicht sehr schön ist, das nicht so wahnsinnig viel bietet für ihn. Er hat eine Freundin oder so eine entfernte Geliebte in Berlin, die ihn mit Briefen dorthin zu locken versucht. Er hängt aber immer noch so ein bisschen an dieser Stadt, an seiner Heimat. Er traut sich nicht so richtig, das zu werden, was er sein will. Das ist, glaube ich, sein Problem.
Was mir an diesem Roman und auch an Ihren Roman insgesamt so gut gefällt, ist die Art und Weise, wie Sie Literatur und Kunst ernst nehmen in diesen Büchern. Ich habe so den Eindruck, dass Literatur bei jemandem, der von Literatur mitgerissen wird, das Leben irgendwie schreibt, bis man selbst anfängt, irgendwann mitzuschreiben und dann auch zum Autor wird. Welche Bedeutung haben Kunst und Literatur für Volker? Ich habe das Gefühl, wirklich diese sinnstiftende Rolle von Literatur ist etwas ganz Entscheidendes in Ihren Büchern.
Ja, es ist ja ein autobiografisches Buch und viel von diesem Volker Winterberg ist ja auch in mir drin. Für mich war und ist Literatur mehr als einfach nur lesen, sondern es ist für mich so eine Art Befreiung auch aus einem sozialen Milieu gewesen. Also ich würde da schon sehr hoch hängen. Ich kann mich erinnern, also ich habe irgendwann in so einer kleinen Buchhandlung in Bochum so eine Broschüre von Hermann Hesse gesehen. Die heißt Eine Bibliothek der Weltliteratur. Das war das erste literarische Werk, das ich so angefasst habe. Und das ist so eine Art Bildungsmodell, ja. Und er schreibt dann so auf, welche Bücher man gelesen haben muss, um glücklich zu sein, ja. Also man liest, um in eine andere Welt zu kommen. Für mich ist es sozusagen fast so eine Erziehung gewesen, ne? Also so eine Verführung zu einem besseren Leben. Ja, das klingt so ein bisschen esoterisch, ist es wahrscheinlich auch. Aber es hatte diesen wunderbaren Bildungseffekt, nicht nur in dem Sinn, dass man jetzt sozusagen mitreden kann, sondern dass man sich selber einfach einordnen kann in so eine Welt, in der man etwas sein möchte.
Wir sind im Jahr 1987. Volker macht ein Praktikum im Schauspielhaus in Bochum. Klaus Peymann ist gerade weg, der ist, glaube ich, 1986 gegangen. Und es gibt so Idole, denen Volker nachhängt. Traugott Buhre ist eines davon, der Schauspieler, aber auch Dichter. Peter Rühmkorff ist, glaube ich, ein großes Idol für ihn. Nicolas Born. All das ist, wenn ich selbst zurückdenke, gar nicht so lange her. Mir kommt das alles noch sehr, sehr nah vor, aber es sind tatsächlich dann erschreckenderweise doch knapp 40 Jahre. Und ich lese Ihre Romane und auch diesen Roman immer auch als so eine Art intellektuelle Mentalitätsgeschichte der Bonner Republik. Ist das mit eingepreist?
Ja, zwangsläufig, würde ich sagen. Aber es ist ja eine analoge Welt, über die ich da geschrieben habe. Und man muss sich natürlich immer so ein bisschen wachrufen und sagen, also es musste gucken, dass er nicht gleich ein Handy zieht und die Sachen etwas vereinfacht, ne? Sondern dass man eben diese langen Wege, die man damals buchstäblich gegangen ist, aber eben auch im Kopf gegangen ist, dann sozusagen authentisch beibehält und auch erzählt. Ja, Sie haben natürlich recht, Literatur, auch die Repräsentanz und Gegenwärtigkeit von Literatur hatte eine viel größere Bedeutung. Dieser Erziehungseffekt und diese Dringlichkeit von Literatur die ist, glaube ich, heute etwas verwässert. Naturgemäß wahrscheinlich auch durch soziale Medien und durch diese irre Multiplikation. Da ist man sozusagen vom Wesentlichen schon so ein bisschen weggekommen.
Ja, man hat, glaube ich, heute einfach mehr Möglichkeiten. Also Literatur zu dieser Zeit, wie ich sie auch erlebt habe, war ja auch schon so ein bisschen Distinktionsmerkmal. Also wenn man Lesender war, hob man sich ja auch von den anderen ab.
Ja, das ist vielleicht heute auch so, ja. Vielleicht ist es sogar heute noch stärker so. Also wenn man dann so ein analoger Leser ist, repräsentiert man sich ja sozusagen auch als jemand, der nicht sozusagen im gleichgültigen Gewese von Social Media oder sowas ausgeht. Und ich meine aber, dass man damals irgendwie noch Teil eines etwas größeren Ganzen war, ja. Es waren schon sehr, sehr viele, die links waren, für die Theater eine große Rolle gespielt. Also jede Form von kultureller Öffentlichkeit hatte einfach eine größere Bedeutung, als sie heute hat. Ne?
Ich denke, Volker hat ein ziemlich idealisiertes Bild von den Dichtern, jedenfalls von denen, die er gutiert, die er mag, die er schätzt, die er liebt. Dann gibt es eine Gegenfigur in diesem Buch, das ist sein Großvater. Sie haben von sozialen Milieus gesprochen, der Großvater war Bergmann. Und regelmäßig, gerade als er dann dahin siechte, hat er Volker das Versprechen abgenommen, bloß nicht in den Pütt zu gehen. Und der Großvater sagt den Satz, die Dichter machen die Welt nicht besser. Sieht Volker das auch so?
Nein, im Gegenteil. Also für ihn machen die Dichter die Welt besser und deswegen will er wahrscheinlich auch einer sein. Aber der Großvater, das muss man vielleicht noch hinzufügen, war ja auch so eine Art Dichter. Er war ein Erzähler, ja. Also sozusagen, er hat das mündliche Erzählen seinem Enkel auch als Weg in so eine Traumwelt gezeigt. Also der Titel hat auch damit zu tun, ja. Der Großvater hat auch das Weite gesucht. Er hat immer so Ballongeschichten erzählt, ja, dass er wegfuhr, in den Himmel fliegt mit einem Ballon, während er seine Arbeit so tief unter der Erde verrichten musste, wo eben keine Sonne schien und wo man den Himmel nicht sah. Das ist ja auch so dieser sehr krasse Widerspruch zwischen dieser harten Arbeit der Bergleute und dieser Sehnsucht nach einer etwas schöneren, sauberen Welt auch. Von daher ist er einerseits natürlich so eine Gegenfigur, was seine Biografie angeht, aber was so die Lust aufs Erzählen, aufs Fantasieren angeht, ist er schon auch eine Referenzfigur, würde ich sagen.
Sie haben eine Lesepassage herausgesucht, in der genau der Großvater als ein solcher Erzähler auftritt.
Ja, genau, so geht's auch los. Ich kann keine Geschichten schreiben, sagte mein Großvater. Das musst du ja auch nicht, sagte ich, du kannst sie ja einfach erzählen. Mein Großvater grinste. Habe ich dir schon mal erzählt, wie ich den Hitler getroffen habe? Sagte mein Großvater. Die Geschichte kannte ich noch nicht. Hier in Adorf? Fragte ich. Adolf in Adorf? Nein, nein, in die Zeche. Er kam eines Mittags, um sich die Betriebe im Ruhrpott anzusehen. Ich weiß noch genau, wie er in die Halle marschierte, umgeben von seinen Leibwächtern. Er trug einen dicken, langen Mantel und einen Hut und wir mussten alle den rechten Arm heben. Hast du das mit Widerwillen getan? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das war ohnehin das Beste, wenn man sich nichts dabei gedacht hatte. Und was hat Hitler in der Halle gemacht? Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen und er hat jedem die Hand gegeben. Dir auch? Und natürlich. Aber das war nicht alles. Sondern, als er mir die Hand entgegenstreckte, hatte ich meine Hand in der Hosentasche. Aber das verdammte Innenfutter hatte ein Loch. Und vor lauter Aufregung hatte ich meine Hand da hineingebohrt. Und als ich sie rausziehen wollte, steckte sie in dem Futter fest. Und Hitler? Er sah mir in die Augen. Seine waren blau wie Eukalyptusbonbons. Stell dir vor, die Hand des Führers streckte sich mir entgegen und ich war damit beschäftigt, meine Hand aus der Hosentasche zu friemeln. Hat er geschrien? Keine Spur. Er blieb stehen, wie festgefroren, die rechte Hand stramm mir entgegengestreckt wie ein Ast. Der Bergwerkdirektor stand neben ihm und ich sah, wie sich die Schweißperlen auf seiner Stirn sammelten. Hast du die Hand rausbekommen? Nein, ich hatte zur Feier des Tages meine Armbanduhr um und die war so tief auf das Handgelenk gerutscht, dass sie meine Hand wie ein Schloss versperrte. Ich konnte ziehen, wie ich wollte, die Hand steckte in der Hosentasche. Ein paar Kumpel lachten, wurden aber sofort angezischt, die Klappe zu halten. Dann nahm Hitler seine Hand herunter und sagte zum Direktor, ich soll in sein Büro geführt werden. Sie haben dich abgeführt? Kann man so sagen. Einer der Steiger nahm meine Hand, also die linke, die nicht in der Hosentasche steckte, und führte mich in das Büro des Direktors. Wie ein Schuljungen hat er mich abgeführt. Und als ich im Büro auf dem Stuhl saß, dachte ich, das war's. Jetzt bringen sie dich nach Dachau. Mein Großvater sah mich an, so als wollte er mir sein Gesicht zur Prüfung zuwenden, ob in ihm auch nur die Spur einer Flunkerei zu finden war. Da war aber nichts. Ich saß in dem Büro und sah auf das Führerporträt an der Wand. Da fiel mir auf, dass sie Hitlers Nasenlöcher auf dem Bild kleiner gemacht hatten. Der hatte nämlich in Wirklichkeit riesige Nasenlöcher. Das war mir sofort aufgefallen, bevor ich gemerkt hatte, dass ich meine Hand nicht aus der Tasche kriegte. Was passierte dann? Ich saß vielleicht eine halbe Stunde auf dem Stuhl, als der Direktor die Tür aufstieß Er sah wütend aus, so als würde er mir am liebsten die Gurgel durchschneiden. Ich stellte mich sofort hin, so stramm wie ich konnte. Die Hand hatte ich inzwischen aus der Hosentasche herausgearbeitet. Und als ich sah, dass Hitler hinter dem Direktor ins Büro kam, habe ich die Hand sofort so weit nach oben gestreckt, wie ich konnte. Und Hitler? Er stellte sich vor mir auf und da merkte ich, dass er ein bisschen kleiner war als ich. »Warum haben Sie mich nicht begrüßt?«, fragte er. Dann erklärte ich das mit der Hosentasche und dem Loch im Futter und dass ich vor lauter Aufregung den Führer zu sehen meine Hand so tief da unten vergraben hatte, dass ich sie nicht schnell genug vorzeigen konnte. Und Hitler? Er sagte, normalerweise stünde auf die Verweigerung des deutschen Grußes die Todesstrafe. Aber er würde in meinem Fall eine Ausnahme machen, wenn ich jetzt vor seinen Augen das Innenfutter meiner Arbeitshosentasche nach außen wenden würde. »Das glaube ich nicht«, sagte ich. »Doch?« Dann habe ich natürlich das Hoseninnenfutter hervorgestülpt und der Führer hat höchstpersönlich das Loch begutachtet, das meine Hand an der Ausführung des deutschen Grußes gehindert hatte. Und damit war die Sache dann erledigt, fragte ich, und kam mir in einer Weise veräppelt vor, die ich sonst nur aus der Theaterkantine kannte, wenn der alte Schauspieler Sylvester Schmidt seine Abenteuer auf den Bühnen der Republik zum Besten gab, Bühnen, auf denen Sylvester in Wahrheit nie gestanden hatte. »Nicht ganz«, sagte mein Großvater, »denn Hitler verlangte jetzt vom Bergwerksdirektor Nadel und Faden.« »Ach komm«, sagte ich. »Der Direktor wollte es auch nicht glauben, genau wie du jetzt, Volker. Aber Hitler bestand darauf, dass er Nadel und Faden in die Hand bekam, und zwar auf der Stelle. Deshalb brüllte der Direktor irgendeinem Untergebenen an, er solle ihm unverzüglich Nadel und Faden bringen, weil der Führer eine innerbetriebliche Spezialoperation durchzuführen habe. Musstet ihr lange warten? Überhaupt nicht. In 2 Minuten brachte der Obersteiger höchstpersönlich den Zwirnsfaden und eine Nähnadel und gab sie dem Führer. Aber Hitler glotzte mich an und sagte, Sie müssen den Nadel in das Nadelohr fädeln. Hitler war ja kurzsichtig wie ein Maulwurf und ich hatte noch nie einen Zwirnsfaden durch ein Nadelöhr gesteckt. Aber ich habe es hingekriegt. Und da hatte ich plötzlich Angst, ich müsste meine Hose ausziehen, damit Hitler das Innenfutter besser vernähen könnte. Und, musstest du? Nein. Hitler kniete sich vor mich hin, nahm die Nadel und nähte das Loch mit 5 oder 6 Stichen zu. Dann stand er auf und sagte, Volksgenosse, dieses Flickwerk wird Sie immer daran erinnern, dass Sie den deutschen Gruß reibungslos zu entbieten haben. Dann nickte er mir kurz zu und marschierte nach draußen. Hast du noch Ärger bekommen vom Direktor? Ach, woher denn, sagte mein Großvater. Der Direktor war übertrieben freundlich, weil ich ein vom Führer zusammengenähtes Innenfutter in meiner Hosentasche hatte. Es war wie eine Heiligsprechung. Ein paar Kumpels boten mir sogar Geld für die Hose, weil sie eine vom Führer geflickte Hose war. Ich nickte und schwieg. Auch mein Großvater sagte nichts mehr. Und während wir auf die Wäscherei starrten und auf das Schild geschlossen, musste ich daran denken, dass auf der Rückseite des Schildes Weißer als Weiß stand und dass mein Großvater diese Losung bestimmt schon vergessen hatte. »Warum hast du mir das bisher nie erzählt?«, fragte ich. »Was? Die Geschichte mit Hitler und deiner Hosentasche?« »Ach, weißt du, Volker, manche Sachen fallen einem erst spät wieder ein und Hitler ist ja auch schon so lange tot.«
Vielen Dank, Hilmar Klute. Diese Geschichte hat sich möglicherweise so ereignet, vielleicht aber auch nicht. Das kann man ja nicht mehr nachprüfen, weil Hitler ist ja auch schon so lange tot. Aber selbst wenn sie erfunden ist, ist sie natürlich sehr gut erfunden. Volker benutzt diese Geschichte später als Grundlage für eine eigene Geschichte. Er schreibt sie um, er forciert sie ein wenig, er macht sie ein wenig gefährlicher und kriegt dafür riesigen Ärger in seinem Schreibkurs. Er wird dafür massiv angegriffen, weil ihm A gesagt wird, das ist ja gar nicht deine Geschichte, die ist geklaut, und B, so darf man so eine Geschichte auch nicht erzählen. Und ich lese in dieser Passage vielleicht dann doch einen kleinen Seitenhieb auf unsere doch sehr identitätsbezogene Gegenwart, die ja auch bei Literatur immer sehr genau nachfragt, wer erzählt was, wer darf was erzählen und wie. Oder gehe ich da zu weit?
Also ich glaube, dass es das immer schon gab. Also ich erinnere mich, dass also aus meinen Studienzeiten auch, dass es diese Moralisten auch immer gegeben hat, ja, die einen so abgemahnt haben, dass man bestimmte Dinge so nicht schreiben darf. Das, was man heute so Cancel Culture nennt, diesen Drang, so Texte moralisch zu bewerten und sie abzumahnen, das war in den 80er Jahren durchaus auch gang und gäbe. Ich habe das auch mehrfach erlebt und das auch oft abwehren müssen.
Sprechen wir doch nochmal über den Titel des Romans. Sie haben das ja auch schon angedeutet. Im Traum suche ich immer das Weite, ist ein Zitat des Wiener Dichters H.C. Artmann. Träume spielen in diesem Roman eine sehr bedeutende Rolle. Was geschieht auf dieser Traumebene? Was wird da eigentlich erzählt, was in der Wirklichkeit nicht passieren kann? Die Wirklichkeit und die Träume gehen ja auch oft ineinander über. Einmal schläft Volker während des Telefonierens in einer Telefonzelle ein und beginnt zu träumen. Was bedeuten diese Träume in diesem Buch?
Also diese Träume sind ja eigentlich erstmal die Verlängerung der Wirklichkeit in eine wünschenswerte Nebenwelt. Er träumt den Großvater zum Beispiel auf einem Filmset. Ja? Also er wünscht sich eigentlich auch, dass der Großvater eine andere Biografie hatte, ne? Weil er natürlich seine Begabungen kennt, seine Fertigkeiten, Geschichten zu erzählen. Dann träumt er ihn sozusagen in ein Filmset, in eine Szene, in der sein Lieblingsschauspieler, Harry Piel, das war ein berühmter Schauspieler der 20er und 30er Jahre, träumt in ein Filmset, wo er mit Harry Piel und Marlene Dietrich so eine Kellerszene spielt. Also diese Träume gelten oft dem Großvater, der dann praktisch nochmal so einen Sonderlebensbonus bekommen soll, ja. Also dem sozusagen nochmal eine schönere Welt und eine feinere und ihm vielleicht angemessenere Biografie zugewiesen wird.
Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein Buch der Versuche, eine neue Richtung zu finden, auszubrechen. Es gibt einen ganz großen Aufbruch und Ausbruch in diesem Buch im Mittelteil. Da bricht Volker auf mit seinem besten Freund Leo auf eine Reise, erst in Richtung Süden, Richtung Italien. Sie merken dann, das mit dem Geld haut nicht so hin, wenn wir weiter in Venedig und so weiter Geld ausgeben. Und dann fahren sie Richtung Osten, Triest und dann irgendwann nach Ungarn. Es gibt so eine schöne Formulierung, die heißt, der Blick von Osten nach Westen war geprägt von Sehnsucht und Sentimentalität. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung, die, glaube ich, längere Zeit auch gültig war, oder?
Ja, vermutlich schon. Also ich kann mich halt erinnern, dass es sehr, sehr linke Freunde gab, so in den Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, die unbedingt in der DDR leben wollten. Das war eine ganz merkwürdige Verzerrung politischer Wahrnehmung. Also die hatten halt gedacht, das ist das bessere Deutschland. Also diesen Gedanken gab es ja, der einfach genährt war, einfach von Unwissenheit oder sozusagen vom Ausblenden politischer und gesellschaftlicher Tatsachen. Und das ist etwas, was mich auch damals schon, obwohl ich wahrscheinlich auch nicht alles durchschaut habe, mir damals schon sehr bizarr vorgekommen ist, dass man da tatsächlich bestimmte Arten von Wirklichkeit und bestimmtes Unrecht, Augenscheinlichkeiten einfach nicht sehen wollte oder ausgeblendet hat. Das war schon so ein Teil dieser idealisierten und teilideologisierten Gruppen, die es damals gab.
Es gibt noch viele Aspekte, über die wir reden könnten. Allerdings eine Sache, ich bin sehr froh, dass Sie vorhin dann doch gesagt haben, ja, das ist ja auch doch ein autobiografischer Roman. Zu meinen Lieblingsszenen in diesem Buch gehört eine Begegnung mit einem Autor in München bei einem Schreibworkshop, und zwar mit Michael Ende. Volker hat keine einzige Zeile von Michael Ende gelesen, aber irgendwie nimmt Michael Ende, der einen bizarren, knarzenden Lederanzug anhat, sich Volkers an. Und ich habe mich dann schon doch gefragt, dass es so gut erzählt und so gut erfunden, dass es fast wahr sein könnte. Hatten Sie wirklich eine Begegnung mit Michael Ende?
Ja, hatte ich gehabt, ja. Das war 1988 in München. Da war ich auf so einem ähnlichen Seminar. Und da habe ich Michael Ende kennengelernt. Und ich habe tatsächlich auch noch nie eine Zeile von ihm gelesen. Also jetzt, da ich Kinder habe, kenne ich fast alles von ihm, weil ich es laut vorlese, fast jeden Abend, also besonders Momo. Aber damals kannte ich nichts und er saß neben mir und war sehr knorrig und sehr bayerisch. Was man gar nicht glauben kann. Ich habe mir immer so Interviews angesehen, er redet ja reinstes Hochdeutsch, aber hat wahnsinnig bayerisch gesprochen und hatte so einen ganz merkwürdigen Lederanzug an, der auch ständig geknarzt hat, wie in dieser Loriot-Szene, ne? Mit diesem Dichter, der dann ständig knarzt mit seinem Anzug. Er hat wahnsinnig viel Bier getrunken und sehr viel geraucht und war ein sehr in seiner Knorrigkeit und seiner abweisenden Art mir sehr sympathisch. Ja, und habe ich mir vorgenommen, jetzt lese ich alles von ihm. Also das habe ich dann aber nicht gemacht, komischerweise.
Gibt ja auch genug zu lesen. Hilmar Klute, Im Traum suche ich immer das Weite, Ihr neuer Roman, ein sehr schönes, sehr lesenswertes Buch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. Die Musik kam heute aus dem Soundtrack zu den Filmen um den britischen Geheimagenten James Bond. Für die Technik war Uwe Strack verantwortlich, mein Name ist Christoph Schröder und ich verabschiede mich mit einem Song von Carly Simon, Nobody Does It Better. Schönen Sonntag!